Okay, wir haben ja den Urlaub gut rübergebracht. Das neue Jahr hat begonnen und wir wollen weiter das Wort Gottes säen. Ich werde weiter ein Sämann sein und versuchen, euren guten Boden mit gutem Samen zu bestücken, weil der Herr hat gesagt, dass sein Wort wie ein Same ist und Frucht bringt, 30, 60 und 100-fältig. Und das ist so. Und ich habe vor einer Zeit einmal was gehört oder gelesen, wenn man einen Samen für einen Bambusbaum in die Erde sät, dann dauert es 4 Jahre und dann ist erst so ein kleines Pflänzchen gewachsen. Doch im 5. Jahr schießt der Bambus plötzlich auf 6 Meter Höhe ungefähr empor. Überraschung, ne? Zuerst dauert es 4 Jahre, bis so ein bisschen was rauskommt und dann plötzlich geht die Post ab. Und so ist es oft auch mit Gottes Wort. Man liest, man hört, man bekennt und irgendwo ist man vielleicht schon frustriert, weil es geschieht nur so wenig. Ja, und vielleicht so meint man eben nur so ein kleines Pflänzchen, das ja, ganz leicht zu zertreten ist. Nichts passiert. Viele Christen hören dann wieder auf zu säen und zu pflegen, diese Samen des Wortes. Aber denk an diesen Bambus. Der Tag und die Stunde kommt, wo plötzlich, zack, die Frucht hervorkommt. Der Segen kommt, die Heilung kommt, Veränderung kommt zum Guten, je nachdem, was eben du brauchst, was du gesät hast, was du im Glauben angenommen hast, egal welche Verheißung. Der Herr hat gesagt, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt und er darüber wacht, dass es auch ausgeführt wird. Dann wird das Wort auch emporschießen und viel gute Frucht bringen. Gott selbst hat es garantiert, er steht zu seinem Wort. Er hat auch gesagt, sein Wort ist Geist und es ist Leben, das heißt, es ist lebendig. Ja, es ist nicht bloß ein Buchstabe, sondern es ist etwas, was in dein Herz hinein gesät wird und wo verwurzelt und emporwächst und Frucht bringt. Drum hör man nicht auf zu säen, zu bewässern, zu hegen und zu pflegen. Es wird Frucht bringen, 100%. Also hegen und pflegen ist dein Job. Ja? Hören, glauben, aussprechen, es ist dein Job. Ich kann es bloß reinsäen und immer wieder reinsäen, bewässern. Aber hegen und pflegen ist dein Job. Du musst aufpassen, dass du da dabei bleibst. Also nicht das Wort des Buchstabens ist es, sondern es ist das Wort vom Geist inspiriert, das es ausmacht. Die geistlichen Worte, nicht das gesetzliche Wort, nicht das Buch. Wenn du die Bibel draußen im Garten in einen guten Boden reinpflanzt, wird nicht ein Baum wachsen mit Bibeln dran. Die Bibel wird abstocken und verfaulen. So ist es nicht gemeint. Aber dieses Wort, das man dann hört aus der Bibel und aufnimmt im Glauben, das wird hineingesät in deinen inneren Menschen, in dein Herz, wird zu einer Überzeugung und das bringt die Frucht. Und zwar dieses Wort des Evangeliums, dieses neutestamentliche Wort, das ist ein Unterschied. Ja, das alttestamentliche Wort in dem Sinn als Gesetz bringt die Frucht nicht hervor, außer im Glauben von Christus, dass du die Verheißung im Alten Testament für die Israeliten steht, erkennst, dass die für dich ist, weil du in Christus bist. Und in Christus, sagt uns das Neue Testament, ist ein Ja und ein Amen für die ganzen Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Weil wir das Israel des Neuen Bundes sind. Und nicht das Israel, das man in den Nachrichten hört, sondern das neutestamentliche Israel, dieses geistliche Israels, die neue Schöpfung in Christus. Ja, egal, ob jetzt aus den Juden oder aus den Nationen, da hat der Herr eine neue Schöpfung gemacht, eine neue Nation, ein neues Volk gegründet. Ja, und das sind die, denen die Verheißungen auch zuteil werden. Auch wenn es den irdischen Nachkommen Abrahams ursprünglich gehört haben, aber durch das, dass sie Jesus abgelehnt haben, sind sie aus den Verheißungen raus. Und wenn sie aber Jesus wieder annehmen, dann kommen sie auch wieder rein. So wie der Herr es auch mit dem edlen Ölbaum als Gleichnis gebracht hat. Wer da eingepfropft ist, ist der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig. Also, und es ist der Herr, der uns befähigt, die Segnungen zu empfangen, der uns befähigt zu glauben, weil wir ihn zu unserem Herrn gemacht haben. Und da schreibt der Paulus im 2. Korinther Kapitel 3 ab Vers 4. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären oder fähig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit, unsere Befähigung ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Hier ist dieser biblische Beweis von Paulus, was er hier gesagt hat. Wir sind Diener des neuen Bundes. Ja, wir stellen uns auf den neuen Bund und nicht den alten, nicht den Buchstabenbund, sondern den Bund, den neuen Bund, den Bund des Geistes. Er sagt hier, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja, der Buchstabe tötet in dem Sinn, weil wenn Mose gepredigt wird, wird eine Decke auf die Herzen gelegt. Kommen wir jetzt da noch drauf, das lese ich noch vor. Und das deckt den Geist ab und tötet ihn unterm Strich. Aber wenn wir den Geist freisetzen, dann macht es das lebendig und dann wird das Wort emporwachsen und Frucht bringen, aufschießen wie der Bambus. Also unter dem mosaischen Gesetz waren die Israeliten Diener des Buchstabens. Da musste alles genau so gemacht werden, wie Mose es angeordnet hat. Da durfte nicht ein Finkel anders gemacht werden, sonst wäre das Sünde gewesen. Und wenn der hohe Priester bei seinem Dienst im Allerheiligsten einen Fehler begangen hätte, wäre er schlagartig tot umgefallen. Man hätte ihn an einer Schnur angebunden wieder rausziehen müssen, weil ein anderer durfte ja sowieso nicht reingehen als ein sündiger Mensch. Das ist ein Riesenunterschied. Wir heute im Neuen Bund, wir sind ja nicht mehr als Sünder vor Gott, sondern als Gerechtfertigte, als Glauben. Das ist ein Riesenunterschied und deshalb dürfen wir uns zu ihm nahen. Aber den Israeliten brachte dieses Leben unter dem Gesetz, diese Sache, den Buchstaben einzuhalten, überhaupt kein Leben. Es brachte keine Frucht. Und ich müsste fast sagen, für die Leute muss das ja eine frustrierende Sache gewesen sein. Es war ein Dienst der Verdammnis, sagt Paulus sogar. Und ist ja klar, als er das den Juden sagte, dass er da angeeckt ist und dass er fliehen musste, sonst hätten sie ihn ja wahrscheinlich gleich einmal gesteinigt, gelüncht. Weil wie konnte er das wagen, unser wunderbares mosaisches Gesetz als Dienst der Verdammnis zu betiteln? So eine Frechheit, oder? Aber es ist die Wahrheit. Da habe ich jetzt 2. Korinther 3, ab Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Das ist jetzt wieder Paulus Satz, Bau, lang in einem Ding dahin, aber wir müssen das ein bisschen zerlegen. Der Dienst des Todes nennt er das hier, als Mose die 10 Gebote im Stein eingeritzt von Gott bekommen hat. Ja, das ist der Dienst des Todes, weil das Gesetz, das Gebot den Menschen den Tod bringt, weil sie es nicht halten können. Aber es geschah in Herrlichkeit dort oben auf dem Berg Sinai und die Herrlichkeit Gottes hat diesen Mose so angestrahlt, dass Mose, als er runterging, geleuchtet hat. Und die Israeliten konnten da gar nicht hinschauen. Es hat so hell geleuchtet, dass sie das gar nicht anschauen konnte. Und dann hat Mose eine Decke über sein Angesicht getan, damit die Leute ihn anschauen konnten. Fast unglaublich, oder? Aber hier steht es schwarz auf weiß. Aber ich will hier sagen, wie viel mehr wird der Dienst des Geistes Herrlichkeit haben? Wenn schon der Dienst des Todes so eine Herrlichkeit mit sich brachte, wie viel mehr der Dienst des Geistes? Ja, und der Dienst des Todes, diese Herrlichkeit verging wieder, weil Mose hat da nicht selber geleuchtet, sondern er hat bloß geleuchtet, weil Gottes Herrlichkeit ihn angestrahlt hat. Aber wir im Neuen Testament, die Kinder Gottes, wir sollen aus uns selber leuchten. Darum hat der Jesus immer gesagt, da seid ihr das Licht der Welt. Das kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Aber es ist so. Wir haben da noch wirklich Luft nach oben, oder? Da kann man sich vorstellen, warum das die früher manchmal die Maler da so einen Heiligenschein um das Angesicht von solchen gläubigen Leuten gemalt haben. denke nicht, dass das bloß irgendeine künstlerische Erfindung ist, sondern dass es Leute gegeben hat, deren Herrlichkeit geleuchtet hat. Aber er sagt hier, wenn schon der Dienst der Verdammnisherrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Also diese überragende Herrlichkeit des Neuen Bundes überstrahlt diese Herrlichkeit des Alten bei weitem, möchte er hier ausdrücken. Wenn du ein Beispiel nimmst, in einem dunklen Raum, du siehst null und nichts, und dann zündet jemand eine Kerze an, dann ist das schon herrlich, weil endlich kann man ein bisschen was sehen, oder? Aber wenn man dann ein großes Licht einschaltet, dann erscheint die Kerze nicht mehr herrlich. Du siehst vielleicht noch, dass sie brennt, aber sie macht kein Licht mehr in dem Sinn, weil ja, die Beleuchtung im Raum viel heller ist. Oder wenn jemand meint, er müsste mit der Taschenlampe die Sonne anleuchten, dann kannst du es auch vorstellen, dass die Lampe nichts ausrichtet gegenüber der Herrlichkeit der Sonne. Also der neue Bund ist viel herrlicher als der vergangene alte Bund. Das müssen wir uns wirklich einmal wieder durch den Kopf gehen lassen und darüber nachdenken, ja, in welchem Bund bin ich denn eigentlich? Ja? Wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit, fügte Paulus hier noch in Vers 11 an. Also das Bleibende, das ist der neue Bund, in dem wir stehen durch Jesus, er besteht und bleibt in Herrlichkeit. Und so tun wir nicht eine Decke über unser Angesicht wie Mose, weil, das ist ein Bildnis, das hier der Paulus darstellen will, wenn Mose gelesen wird, wenn das Alte Testament gelesen wird und geglaubt wird, dann wird eine Decke auf unser Herz gelegt. Ja, er sagt im 2. Korinther 3,15, aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Und das wollen wir ja nicht, weil der Geist in uns ist ja der, der das Leben bringt, der uns Licht gibt, der uns führen soll. Da wären wir ja dumm, wenn wir mit dem Gesetz wieder eine Decke drauflegen, damit wir ja nichts verstehen und nichts hören, was der Geist uns zu sagen hat. Dann haben wir als Christen den Heiligen Geist in unserem Geist und wir grenzen ihn eigentlich damit aus, weil der Buchstabe wieder maßgeblich ist. Und das ist fatal. Also machen wir nicht wieder den Fehler, das Gesetz wieder auszugraben und Mose zu lesen, Mose zu predigen. Diese Dummheit haben leider schon sehr viele Christen getan. Es geht schon los mit den 10 Geboten. Ja, weil das, was in Stein gegraben wurde, von Gott selbst, das sind die 2 Steintafeln, ja, das waren Gebote und das war Gesetz. Ja, das ist schon den Christen über Jahrhunderte lang eingetrichtert worden und ohne dass sie es gemerkt haben, sind Decken auf die Herzen gelegt worden und damit dieses Leben des Geistes unterdrückt oder ganz abgestorben. Das ist ganz blöd, nicht dumm. Über Jahrhunderte hinweg wurde das getan. Ja, das kannst du die Kirchengeschichte mal ein bisschen anschauen und dann siehst du, was für Zeug dann dabei rausgekommen ist. Wenn man aber den Blick wieder auf Jesus richtet und auf die Dinge des neuen Bundes, dann wird diese Decke des Gesetzes, des Buchstabens wieder beseitigt, von deinem Herzen weggenommen. Und die Herrlichkeit, die ja in dir ist als wiedergeborener Christ, wird immer mehr sichtbar. Und daraus entsteht die Freiheit, die Gott oder Jesus für uns erworben hat durch sein Opfer am Kreuz. Also sieh zu, wenn du merkst, hey, auf meinem Herzen, da liegt eine Decke. Ich habe vom Geist her überhaupt nichts, keine Kraft und keine Führung und nichts. Dann sieh zu, dass du wieder auf Jesus dich richtest und das, was du da draufgelegt hast an Zeug aus dem Alten Testament. Und es gibt ja viele, die irgend so Zeug predigen, gerade die ganzen Israel-Geschichten. Die haben nichts verstanden, was der neue Bund ist. Also richte dich nach dem neuen Bund, nach den Schriften des Paulus, dann wirst du Licht bekommen und die Decke wird weggenommen. Weil der Paulus schreibt in 2. Korinther 3,16-18, dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Ja, er bezieht sich hier auf die Israeliten da damals. Aber so ist es auch bei uns. Wenn wir uns zum Herrn wenden, wenn wir unseren Blick auf ihn richten, auf die Dinge des neuen Bundes, dann wird die Decke von unserem Herzen weggezogen. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ist die Decke weg, entsteht Freiheit. Das Gesetz macht unfrei. Das Gesetz ist ein Joch der Sklaverei, sagt Paulus auch einmal. Und das muss weg. Ja, das ist ein Dienst der Verdammnis. Und so viele Christen laufen mit Verdammnis durch die Gegend. Die geben es zwar eigentlich nicht zu, aber wenn sie ehrlich sind, in sich haben sie alle irgendwo so ein Stück Verdammnis, ob ich alles so richtig gemacht habe, ob ich Gott gefällig bin, ob ich gesündigt habe, ob mir vergeben ist, so Fragen. Das ist alles Gift, kommt vom Gebot. Kommt nicht von dem, wenn man auf Jesus schaut, kommt von dem, wenn man auf Mose schaut. Das wollen wir eben nicht mehr tun. Er schreibt hier weiter, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wenn wir auf ihn schauen, dauernd, bewusst, mit aufgedecktem Angesicht, ja, ihm anschauen, den Herrn, werden wir verwandelt in sein Ebenbild, Stück für Stück. Wir werden immer mehr von seiner Herrlichkeit angestrahlt und durchdrungen, sodass wir auch selber anfangen zu leuchten, weil von innen heraus, vom Geist heraus, ein Licht strahlt. Ja, denkt dran, ihr seid das Licht der Welt, aber nicht, wenn die Decke drauf ist. Oder hast du schon mal probiert? Hast die Lampe genommen und hast sie unter die Schachtel gestellt. Die Lampe brennt schön munter, aber du siehst nichts, weil die Schachtel drüber ist. Also beispielsweise, das ist wie die Decke, die auf den Herzen der Menschen liegt, wenn sie Mose drüber tun. Also wir schauen auf Jesus, wir schauen auf das, was am Kreuz geschah, was er da für ein Opfer gebracht hat. Und wir schauen auf seine Position, wo er jetzt sitzt, auf dem Thron der Herrlichkeit. Das ist wichtig, es sind zwei Dinge, was am Kreuz geschah und wo er jetzt ist. Ja, er sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit. Und wenn wir da hinschauen durch Glauben, schauen wir direkt Gottes Herrlichkeit an. Und die verwandelt uns, nicht das Gebot verwandelt uns. Es kann einmal äußerlich ein bisschen was bewegen, aber vom Herzen her bewirkt das Gebot einfach nichts. Aber wenn wir die Herrlichkeit anschauen, die wahren Dinge des neuen Bundes, dann werden wir von innen heraus verändert. Da werden Rüpel zu freundlichen Menschen und so weiter. Ja, das ist, die Menschen werden verwandelt. Ja. Da werden Homosexuelle wieder hetero, weil das ist das, was Gott in den Menschen ursprünglich eingelegt hat und sie geschaffen hat. Ja, das ist nicht irgendwie, ja, der ist halt so. Er wurde halt einfach verdorben, weil das Licht nicht da ist, weil die Welt im Bösen liegt. Aber wenn jemand wirklich zu Jesus kommt und sich auf ihn stellt und ihm vertraut, der wird verändert. Ganz klar, seine Herrlichkeit verändert ihn und macht ihn auch herrlich. Weil wir Christen sind Söhne, Töchter der Herrlichkeit. Gottes Söhne, Gottes Töchter. Und wir tragen seine Herrlichkeit in uns. Das müssen wir wissen. Ja, nicht irgendwo die Herrlichkeit da oben im Himmel, weit weg. Ach, mein, wenn wir doch einmal schon dort wären. Klar, kommen wir mal dahin in den Himmel direkt. Aber es müssen wir so sehen, dass uns das heute was bringt und was nützt. Wenn der Geist der Herrlichkeit auf uns liegt, wie 1. Petrus sagt, dann können wir nicht sagen, ist erst, wenn wir beim Herrn sind. Und das müssen wir wissen, glauben und freisetzen. 1. Petrus 4,14 sagt uns das. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ja, der Heilige Geist ist der Geist der Herrlichkeit, sagt er hier eindeutig. Und er ist auf uns, er ist in uns. Und wenn wir als Christen das annehmen, erkennen, im Glauben festhalten, auch uns dazu bekennen, ja, dass wir Träger der Herrlichkeit, des Geistes der Herrlichkeit sind und damit auch lernen, das freizusetzen, zu aktivieren, ja, dann wird die Herrlichkeit Gottes auch in unserem Leben sichtbar, wir werden sie erleben. Immer mehr und immer mehr. Gut, es ist ein Prozess, das möchte ich jetzt nicht abstreiten. Und es gibt auch Widerstände, aber wir sind durch Erkennen und im Glauben annehmen dazu bestimmt, dadurch das auch zu aktivieren, freizusetzen. Du und ich, jeder für sich, für seine Dinge. Und wenn die Herrlichkeit Gottes sich freisetzt, dann kommen auch die Erfüllungen und die Segnungen und der Schutz und was halt einfach alles so brauchst für dein Leben. Weil dieses Zeitalter des neuen Bundes, in dem wir stehen durch das Blut Jesu, ist sozusagen ein Zeitalter der Herrlichkeit. Sicher, man kann jetzt schauen, ja, und sagen, wo ist denn die Herrlichkeit? Und mir hat es den Christen schon immer so schlecht gegangen und immer sind sie verfolgt worden und eingesperrt und umgebracht und bla bla bla. Aber dann schaust du auf das, was der Feind getan hat und nicht auf das, was Gott tun wollte oder tun könnte. Das ist das Problem, weil wir haben damals nicht auf diese Erkenntnis gehabt und dann, wenn du die Erkenntnis nicht hast und das nicht umsetzt, freisetzt, dann sind die dann einfach Spielball des Satans geworden, was eigentlich nicht so sein sollte. Aber gut, wenn einfach die Erkenntnis nicht so weit war und es dauert halt einfach, bis die Christenheit die Dinge erkennt, es ist immer stückweise mehr geworden in den letzten Jahrhunderten. Ja, die mussten erst einmal wieder erkennen, dass man eine Glaubenstaufe machen muss im Wasser und nicht ein Baby mit ein paar Tröpfchen aufs Köpfchen. Dann hat es wieder länger gedauert. Die ersten waren da die Baptisten und dann sind die Pfingstler gekommen. Die haben dann entdeckt, hey, man kann ja den Heiligen Geist empfangen und man kann in neuen Sprachen reden. Das waren Phasen und längere Abstände dazwischen. Ja, und jetzt erkennen wir immer wieder, immer mehr als Christen, wer wir eigentlich sind in Christus Jesus. Und was der neue Bund ist und dass das mit den 10 Geboten überhaupt gar nichts mehr ist und dass es eigentlich für uns schlecht ist, wenn wir das den Gebote lehren und predigen. Das ist jetzt die Phase, wo die Christenheit das lernen muss, aus Gnade gerechtfertigt zu sein. Ja, das hat der Luther schon recht schön angesetzt gehabt, dass unsere Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Aber die religiösen Leute haben das einfach wieder brutal unterdrückt und wegargumentiert. Aber Gott lässt sich nicht aufhalten. Gott geht vorwärts mit seinen Leuten, mit seiner Gemeinde und er bringt es zum Ziel. Hebräer 7,22 sagt uns hier, Jesus ist eines besseren Bundes Bürger geworden. Ja, ein besserer Bund haben wir. Einen besseren. Der alte war scheinbar der schlechtere, oder? Zwangsläufig. Und Jesus ist der Bürger dieses Bundes. Er hat sich dafür verbürgt. Er hat Bürger gemacht mit seinem Opfer, Fleisch und Blut, dass der neue Bund eingesetzt wurde. Und er ist gültig für jeden, der glaubt, und er ist gültig in Ewigkeit. Und wäre doch dumm, wenn man was Besseres hat, dass man dann sich auf das Ältere, auf das Schlechtere stellt, ja, am alten Bund. Das ist normalerweise Blödsinn. Wenn du dir, ein neues Auto kaufst, dann fährst du auch nicht die ganze Zeit mit deiner alten Karre durch die Gegend, sondern du verkaufst den oder schmeißt ihn auf den Schrott oder kaufst dir einen neuen Herd in der Küche, dann stellst du auch nicht den alten Herd draußen in der Garage auf und kochst da draußen mit dem alten, oder? So ist es mit allen Dingen und so ist es auch mit dem neuen Bund. Wenn wir schon einen neuen haben, dann wollen wir auch in dem neuen Bund leben und nicht wieder den alten hervorkramen. Also darum sage ich immer wieder, Finger weg vom alten Bund des Gesetzes. Denn er beraubt dich der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und wenn die Herrlichkeit Gottes die Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht einmal ein bisschen zeigt, dann kann sonst nichts draus werden als wie Frustration, oder? Dann werden die Christen wieder richtig religiös. Ich habe es vorgestern erst wieder gesagt. Als ich gläubig wurde, war im katholisch-charismatischen Bereich, war so eine Erweckungsphase. Aber wenn ich so schaue, von den vielen, die damals gläubig geworden sind, ich sehe momentan keinen anderen, der noch wirklich geradlinig den Weg mit dem Herrn geht. Es sind alle wieder entweder ganz weggekommen oder krebsen irgendwo im Religiösen so durch sich recht und schlecht, machen wieder Marienverehrer und bla bla bla. Ne? Also es ist frustrierend, aber ne, was willst du machen? Wenn man sich nicht konkret hinstellt und voll auf das Wort sich stellt, aber die Traditionen und die Irrlehren wieder mit hineinnimmt und das Gesetz mit hineinnimmt, dann wird es dich wieder einfangen und du beraubst dich dann selber der Herrlichkeit Gottes. Ist leider bei so vielen passiert. Darum sage ich das, damit es euch nicht passiert, damit ihr gewarnt seid und Entscheidungen trifft. Ja, Abstriche macht von dem ganzen religiösen Blablabla am Vierlefanz. Fixiere dich auf den neuen Bund und auf Jesus, auf das, was am Kreuz geschah und wo Jesus auf dem Thron der Herrlichkeit sitzt und was er aus dir gemacht hat und was du in Christus bist. Ja, dann bist du auf der sicheren Seite. Und nicht nur dies dazu und jenes dazu, da ein paar Heilige und da ein paar Engel und da war Maria und sonst was dazu. Und was machen sie noch alles? Gebote noch dazu. Und die ganzen Trara über Israel und so weiter. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist vorbei. Ja, der Lukas 16,16 sagt Jesus, das Gesetz und die Propheten, sie gehen bis auf Johannes, den Täufer. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Das Gesetz und die Propheten, das Alte Testament, das geht bis Johannes dem Täufer. Nicht weiter, bis dahin. Und das sagt er ganz klar, Worte von Jesus. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Das Evangelium, gute Nachricht, Evangelium, gute Botschaft. Ja, das ist jetzt, was für uns jetzt relevant ist. Wie man ins Reich Gottes hineinkommt, ja, und wie das Reich Gottes von Kraft ist. Ja, die Dinge des Reiches Gottes brauchen wir jetzt. Nicht das Gesetz und die Propheten und was weiß ich alles. Das ist für uns maßgeblich klipp und klar. Das geht bis Johannes und dann ist hier eine Zeitenwende, möchte ich sagen, eine neue Zeit. Ja, die Botschaft vom Reich Gottes ist jetzt maßgeblich. Da kriegen wir die Info, wie man ins Reich Gottes hineinkommt. Und wir kriegen die Lehre, wie man im Reich Gottes lebt und die Vorzüge vom Reich Gottes auch annehmen kann und erfahren kann und leben kann. Und jetzt gibt es noch eine Aussage von Jesus. Und das ist noch heftiger. Er sagt hier, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes, obwohl er der größte Prophet im Alten Testament war, sagt Jesus. Hörst du das? Hast du das gelesen schon mal? Ja, steht auch in Matthäus 11, Vers 11, ja, 11,11 ist es. Von den Frauen geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer bis dahin. Aber die dann die neue Botschaft haben vom Reich Gottes, da ist der Kleinste, der Geringste, der Unbedeutendste größer als Johannes der Täufer. Wahnsinn, oder? Dann sagen wir, du und ich, so die ganz kleinen, gläubigen, Unbedeutenden, sind größer als Johannes der Täufer. Wow, aber wie kann das sein? Wie können wir größer sein als Johannes? Und wenn der Größte vom Alten Testament war, sind wir größer als Jesaja, als Ezekiel, als Elia, als Mose und all die Helden da im Alten Testament. Wie können wir als kleiner Christ größer sein als diese großen Leute Gottes? Jetzt haben wir eine Frage, oder? Dann müssen wir schauen, warum ist das so? Weil wir jetzt in Christus Söhne Gottes sind und Töchter Gottes sind. Das macht einen riesen Unterschied, und weil wir den Heiligen Geist empfangen haben und unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Die haben damals den Tempel aus Steine gehabt, mit dem Allerheiligsten, da war der Geist Gottes drin. Ja, und auf den Propheten, auf den Priester und auf den König ist der Heilige Geist gekommen, damit sie ihr Amt ausfüllen konnten. Aber sie hatten nicht den Heiligen Geist in sich, die waren nicht von Neuem geboren, die waren nicht Kinder Gottes. Die waren Gläubige und im Glauben waren sie gerecht, wenn sie wirklich ehrlich geglaubt haben, aber die haben nicht das, was wir ihnen voraus haben. Also weiß Gott selbst ist in uns, in unserem Geist. Und wir sind immer mit ihm verbunden über den Geist. Wir Christen haben eine ganz andere Position als die Leute im Alten Testament. Und deshalb kann man hier sagen, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als der Größte im Alten Testament. Wir haben eine Position der Herrlichkeit, der Autorität und Vollmacht, weil eben der allmächtige Gott unser Vater ist. Und er hat es uns übertragen in Jesu Namen. Und das müssen wir erkennen und lernen, das anzuwenden, unsere Position auch einzunehmen. Weil eigentlich sollten wir Gläubige größere Dinge tun als Jesus, hat er selber gesagt. Da steht noch einiges, ja, wo wir daran arbeiten müssen, unseren Glauben aufbauen und erkennen. Weil er hat uns den Namen Jesus gegeben und mit diesem Namen Vollmacht und Kraft, weil wir in der Position als Söhne Gottes hier auf der Erde sind. Und die Bibel sagt, dass wir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen haben. 2. Timotheus 1,7. Ja, und in Lukas 24,49 sagte Jesus, dass sie begleitet werden mit Kraft aus der Höhe. Also Kraft aus dem Himmel. Da sollen sie warten, bis der Heilige Geist ausgegossen wird, hat er da Jesus gesagt. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du Kraft aus dem Himmel empfangen. Das musst du dir wieder bewusst machen, dass du mit diesem Geist, mit dieser Kraft, mit dieser Autorität und Vollmacht in der Position als Kind Gottes, als Sohn und Tochter Gottes in deinem Leben regieren sollst, herrschen sollst, nicht dir die Butter vom Brot nehmen lassen, nicht der Teufel dir auf den Kopf rumtanzen soll, sondern dass du ihm in die Schranken weist und die Mächte der Finsternis zurückschlägst, die Geister der Krankheit und der Lüge und so weiter, dass du ihnen widerstehst und sie werden vor dir fliehen. Das ist das, was uns die Bibel eigentlich mitteilt für die Leute des Neuen Testaments, des Neuen Bundes. Und das macht doch einen Unterschied, oder? Zu denen im Alten Testament. Ja, die hatten immer bloß Gesetz halten, Vorschriften halten, Sabbat einhalten und wehe, die haben sie übertreten und haben sie gleich gesteinigt auch worden. Ja, super, oder? Wo ist da keine Gnade, oder? Keine Gnade ist das. Das ist hart, das ist mehr als furchtbar, finde ich. Die waren halt einfach Diener, Knechte oder Arbeiter und wir sind Söhne, Töchter und Erben Gottes. Ja, wir haben geerbt, von Gott haben wir geerbt. Wir haben die Herrlichkeit geerbt, wir haben den Geist Gottes geerbt. Eine herrliche Sache. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, Kraft empfangen. Damit wir was tun damit, oder? Warum hätten wir sonst den Heiligen Geist? Das muss den Christen wieder mehr bewusst werden. Es ist leider noch nicht so bewusst, wie es sein sollte. Darum handeln die meisten Christen nicht dementsprechend. Ja, da müssen wir ein bisschen nachdenken drüber. Das Ausbrüten sozusagen, diese Schriftstellen durch den Kopf gehen lassen, den Herrn suchen, die Bibel studieren, das Neue Testament meine ich hiermit, und die Verheißungen, die Offenbarungen, die der Paulus hat, damit wir stark werden und die Herrlichkeit des Geistes auch für uns wirksam werden lassen. Jesus hat ja ein Gebet gebetet für seine Jünger in Johannes 17, dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet, und er betete dort für seine Jünger und auch für die, die durch das Wort, die Jünger dann gepredigt haben, die ja dann an Jesus glauben, das heißt auch für uns. Und da habe ich jetzt meinen Ausschnitt, Johannes 17, ab Vers 20. Er sagt hier, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ja, ist ein bisschen verschachtelt das Ganze, aber um das ein bisschen zu zerlegen und zusammenzufassen. Also Jesus betet für alle, die glauben und die sollen eins sein mit ihm und mit dem Vater. Das wurde immer so ausgelegt, ja, wir Christen müssen eins sein, weil wenn wir uns nicht eins sind, ja, dann haben wir keinen Segen. Sicher ist es gut, wenn wir eins sind, aber wenn man so anschaut, die Christen sind sich leider nicht eins. Die einen meinen so und die anderen so. Aber Jesus meint hier das ja gar nicht. Jesus meinte, dass die Christen mit ihm und mit dem Vater eins sein sollten, ja, weil dann sind sie untereinander plötzlich auch eins. Weil dann hört dieses, ja, ich bin schlauer wie du, wir sind besser wie die anderen, oder umgekehrt, wir sind nichts und die anderen sind so toll, das hört sich dann auf, weil dann sind wir alle eins in ihm, in Christus. Alle Glieder seines Leibes, jeder an seinem Platz. Und dann funktioniert eine Einheit. Dann funktioniert der Leib Christi. Aber nicht so, wir müssen eins sein, damit wir dann mit ihm eins sein können. Das ist wieder ja, die gesetzliche Richtung. Wir müssen mit ihm eins werden, im Geist, dann werden wir untereinander auch eins. Das ist so einfach kann es eigentlich sein. Und dann sagt hier Jesus, Vater, ich will, im Vers 24. Und es gefällt mir, wie der bekühn, dass der betet. Vater, ich will. Sehr deutlich, oder? Hast du schon mal so gebetet? Vater, ich will aber. Dann kommt man sich vor wie der letzte Heuler. Kann ich überhaupt so beten? Darf ich das? Darf ich bei Gott so kühn und so falsch auftreten? Jesus hat es getan. Und er sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, also die Gläubigen, auch bei mir sind, mit ihm eins sind. Ja? Und warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, sagt Jesus. Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit schauen. Das ist jetzt einmal die Zusammenfassung des Verses 24. Und ich finde das großartig. Und so kannst auch du so beten, dass du seine Herrlichkeit schauen willst, dass du es erkennen willst, dass, du, ja, dass er dir hilft dabei, dass die Decke des Gesetzes von dir weggetan wird. Ja, das merkt man oft gar nicht so. Aber wenn du anfängst, ihn zu suchen, dann merkst du plötzlich, da bedenke ich noch falsch, da habe ich noch Verdammnis, da steckt noch was im letzten Winkel meines Herzens. Ja, und dann wird es weggetan, weil die Herrlichkeit von innen heraus plötzlich aufbricht, durchbricht. Und dann wirst du deine Herrlichkeit schauen. Ja, Vater, ich will die Herrlichkeit von Jesus schauen. Das ist ein Gebet, ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung, weil Jesus will das auch, dass du und ich, dass wir seine Herrlichkeit schauen. Du kannst auch zu Jesus gehen und sagen, Jesus, du hast gebetet, dass wir, Herr, dein Gebet muss sich jetzt erfüllen an mir. Ich will die Herrlichkeit sehen, oder? So geht's auch. Weil Gott will, laut Galater 3,14, dass der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, ja, auch zu uns, ja, die deutsche Nation, die bayerische Nation, ja, einfach die allen, die man früher als Heiden bezeichnet hat, ja, dass der Segen Abrahams zu uns kommt. Das ist der Grund des Ganzen. Ja, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen, schreibt er hier weiter. Und wir haben ja den Geist empfangen durch die Wiedergeburt und die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist der Segen Abrahams, der Geist in uns, die Wiedergeburt. Das ist der Segen, den Gott Abraham verheißen hat. Und aus dem heraus entspringen die ganzen anderen Segnungen durch den Geist, den er in unsere Herzen gegeben hat, durch die Herrlichkeit. Und wenn du als Christ diese Position in Christus erkennst und einnimmst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Ja, nicht bloß sehen von Ferne, sondern auch in deinem Leben erleben. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, dass er Wunderwerke unter uns wirkt, Galater 3,5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Das ist wieder die Frage, Glaube oder Gesetz, ja? Geist oder Gesetz. Wunderwerke geschehen aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund von Gesetzeswerken. Aber der Paulus sagt hier, der Herr hat uns den Geist gegeben, dargereicht, dass er Wunderwerke unter uns wirkt, dass die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein kommt und wirksam wird durch den Heiligen Geist. Eine sehr klare Aussage, Galater 3,5. Wir sind durch den Glauben Abrahams Söhne, schreibt der Paulus in Galater 3,7 weiter, 3,7 bis 9. Erkennt daraus, dass die, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben, dass in ihm alle Nationen gesegnet werden. In ihm, ja, in der Erblinie von Abraham. Und durch den Glauben an Jesus sind wir in den Stammbaum Abrahams eingepfropft. Also sind wir Abrahams Nachkommenschaft, Abrahams Söhne und Töchter. Und hier folglich, im Vers 9, folglich eben deshalb werden die, die gläubig sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und der gläubige Abraham war ein sehr gesegneter Mann. Und das Bild für den Sohn, der gesegnet wird, ist Isaak. Und da kannst du selber nachlesen, der Mann war sehr gesegnet. Und wir in Christus haben diese Position auch wie Isaak. Wir sind auch Söhne von Abraham und Erben des Segens, der Verheißungen. Gut, deshalb ist es einfach für uns so wichtig, das zu hören, Glauben anzunehmen, einpflanzen und auch mit dem Mund bekennen, aussprechen im bewussten Glauben. Nicht nur, jetzt habe ich gesagt, dass der Hans in Ruhe gibt. Nein, du musst es für dich im Glauben aussprechen, ganz bewusst, dann wird es wirksam. Wenn ihr aber des Christus seid, Vers 29 dann, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wenn ihr aber des Christus seid, das sind die, die wirklich an Jesus glauben, die sich für ihn entschieden haben, als Retter und Erlöser, die wiedergeboren wurden, nicht die, die im Pass vielleicht drin stehen haben, Christ als Religion oder römisch-katholische Religion oder sonst irgendeine Art, das macht's nicht, sondern in deinem Herzen muss es geschrieben sein. Christus Jesus in deinem Herzen, dann bist du Abrahams Nachkommenschaft und eben nach der Verheißung, die Gott dem Abraham gab, ein Erbe dieser Verheißung. Und er hat gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen, also sollst du gesegnet werden mit dem gläubigen Abraham. Also der Glaube von Abraham kommt uns zugute. Aufgrund seines unendlich großen Glaubens, müsste man fast sagen, kommt es uns zugute. Wenn Abraham eingeknickt wäre, hätte man nichts davon. Aber Abraham war wirklich der Hammer. Was der geglaubt hat, in dem Alter noch Nachkommenschaft zu bekommen, nur weil Gott gesagt hat, wir tun uns jetzt leicht und sagen, ja, klar, wenn es Gott gesagt hat, aber wenn du dich einmal in so eine Situation hineinversetzt, wo du nur ein Wort hast und alles rundherum spricht total dagegen, der Doktor und der Professor und das Internet und alle sprechen dagegen und sagen, an dieser Krankheit stirbst du innerhalb von einem halben Jahr, chancenlos, da gibt es keine Hilfe, keine Medizin und kein nichts. Und alle anderen kommen und bemitleiden dich, oh du Ärmster. Und dann hast du Gottes Wort und sagst, der Herr hat meine Leiden getragen ans Kreuz und durch seine Striemen wurde ich geheilt. Selbe Position wie Abraham. Aussichtslose Situation und Wort. Dann bist du dran zu entscheiden. Dann geht's los, oder? So ist es aber. Die höhere Wahrheit ist Gottes Wort. Menschen können viel sagen und glauben und meinen und wissen, aber wenn Gottes Wort was anderes sagt, dann ist das die höhere Wahrheit. Der neue Bund ist nicht mehr ein Regelwerk, das wir befolgen müssen, um Gott zu gefallen. Im neuen Bund geht es um eine Beziehung, eine Gemeinschaft mit Gott. Und dann bekommst du in einer üblen Situation von Gott ein Wort, eine Verheißung, ein Wort der Verheißung. Und dann stellst du dich da drauf und lässt sie nicht mehr los. Und wenn alle anderen anders sagen, Gott hat zu mir gesagt, weil ich habe ihn gesucht und ich habe von ihm ein Wort bekommen. Und Gott hält Wort. Solange du es glaubst, hält Gott Wort. Ja, Abraham heißt, es gab Gott die Ehre und wurde nicht schwach im Glauben. Er hat seinen Gott gepriesen und hat seinen Namen immer gesagt. Vater vieler Völker hat er dann geheißen. Ja, nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Vater vieler Völker. Er hat immer das Bekenntnis damit abgelegt, er wird die Nachkommenschaft haben. Ja gut, er ist einmal schwach geworden, hat aber die Sarah ein bisschen Schuld gehabt und hat einen Sohn mit einem Magd gezeugt, was ja damals ganz legitim war. Aber es war nicht der Sohn der Verheißung, es war das Fleischeswerk. Und Gott möchte einen Sohn der Verheißung. Gott möchte immer, dass Verheißungen von ihm sich erfüllen. Das gibt nämlich ihm die Ehre. Ja, dass ein Mensch irgendwo, ein Mann mit einer Frau ein Kind zeugen kann, es ist normal, aber was soll das irgendwo jemand Gott die Ehre geben? Aber wenn ein Mann so alt ist und die Frau auch und aus dem Alter draußen ist, wo man Kinder gebären kann, dann ist das ein Wunder. Und dann ist das eine Verheißung, die sich erfüllt hat aufgrund von Glauben. Genauso ist es eben auch, wenn alles sagt, da an der Krankheit, da stirbst du und dann wirst du komplett geheilt, weil du der Verheißung Gottes geglaubt hast. Das gibt dem Herrn die Ehre. Aber gut, der Teufel möchte uns ablenken. Das ist das Einzige, was er tun kann. Er möchte uns von seinen Lügen überzeugen und nicht von Gottes Wort natürlich. Und dann benutzt er vielleicht sogar einmal die Bibel und jubelt dir irgendein anderes Wort aus der Bibel unter. Also musst du wirklich schon wissen, was der Herr gesagt hat und was für dich gültig ist. Ja, der Teufel ist ein gemeiner Berner. Ja, er bringt dir alle möglichen Sorgen und Ängste und Meinungen und Stress und Probleme und schlechte Umstände, ja, Symptome, Schmerzen, Information, die nicht gut aussieht. Oder er beschäftigt dich mit allem möglichen Zeug, damit du nicht Zeit hast, Gott zu suchen und die Verheißung zu bekommen, das Wort zu bekommen. Er hat alle möglichen Ideen, wie er die Christen über den Tisch zieht und ablenkt von dem Wesentlichen weg, ja, dass die 10 Gebote dann wieder sind. Sonstige Gesetze, Liturgien oder so eine moderne christliche Show, wie es heutzutage immer gemacht wird. Ja, das ist schon fast wie ein weltliches Festival oder wie eine Fernsehshow mit allen möglichen Beleuchtungen und Zeug und Sound, was eigentlich zweitrangig ist. Wir brauchen ihn und sein Wort und die Herrlichkeit. Ja, nicht die Herrlichkeit von irgendwelchen Lampen und Disco-Blitzern und lauter Musik. Wir brauchen die Gemeinschaft des Herrn, die Gemeinschaft des Geistes. Und genau von dem will uns der Teufel weghalten. Egal wie, auf irgendeine Art und Weise. Aber weil hier liegt das Geheimnis. Da liegt das Geheimnis drin. Wenn er dich von der Herrlichkeit weghalten kann, wenn er dich vom Neuen Testament, von der Bibel weghalten kann, dann darfst du alles mögliche Christliche tun. Hat er kein Problem. Mach nur. Dann läufst du dich sowieso tot sozusagen. Und genau das ist der Kampf. Hier stecken wir drin. Unsere Berufung als Christen ist nämlich, mit Jesus in Gemeinschaft zu sein. Ja, das kann ich mal lesen. 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen, mit Jesus in Gemeinschaft zu sein. Halleluja! Und wenn du mit Jesus in Gemeinschaft bist, dann brauchst du den ganzen anderen Showzeug nicht mehr rundherum. Weil du da was Besseres erfahren hast. Die Gemeinschaft mit Jesus, unseres Herrn. Da kommt nämlich der Segen, da kommt nämlich die Kraft zur Heilung, da kommt nämlich das her. Ja, von der christlichen Show, da kommt das nicht. Ja, da fühlst du dich vielleicht momentan toll, weil alle jetzt ein bisschen im Lobpreis mitschwingen und mitsingen und Hände heben und ein bisschen christlich tun. Aber du brauchst Jesus persönlich. Ja, du brauchst nichts Christliches, du brauchst Christus. Das ist der Unterschied des Ganzen. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, schreibt der Johannes, 1. Johannes 1,3. Und das geht's als Christ. Und wenn sich dann diese Christen treffen, die diese Gemeinschaft kennen, und dann zusammen beten und Lobpreis machen, wie es auch in der Apostelgeschichte manchmal geschrieben steht, ja, dann ist ja das toll, aber dann braucht man nicht mehr diese Show dazu. Ja, den ganzen Vierlefanz brauchen wir dann nicht mehr. Dann macht auch die Herrlichkeit des Herrn die Show. Ja, wenn die Herrlichkeit des Herrn einen Raum erfüllt, dann ist es alles andere Dreck. Dann ist es Dreck, wenn du das liest in der Azusa Street, wie diese Wolke der Herrlichkeit den Raum immer wieder erfüllt hat und welche herrlichen Zeichen und Wunder und Heilungen da geschehen sind. Und dann haben sie aber keine Show gehabt, sondern sie sitzen alte Holzkisten, das Sprecherpult, ein paar Holzkisten übereinander gestapelt, ja, und am Boden Sägemehl ausgestreut, was früher einmal ein Stall war, aber die Herrlichkeit des Herrn war drin. Und über dem Dach ist sie wie eine Feuerflamme gewesen, die Herrlichkeit des Herrn, dass die Feuerwehr gekommen ist, was gemeint haben, der Laden brennt. Und was war die Herrlichkeit des Herrn? Was willst du da noch? Das ist alles Ersatzzeug, da die ganzen Showlichter und super Sound und alles Mögliche. Das ist Ablenkung vom Echten, vom Wahren. Schade, aber es, ja, freilich, fürs Fleisch ist es angenehm. Das sind wir schon so gewohnt vom Fernsehen oder von der Disco, vom Club, wie man ja heute sagt. Da ist es auch so, laute Musik hämmert, die Lichter blinken, Atmosphäre wird geschaffen. Aber ob die Atmosphäre dem Herrn gefällt, ist eine andere Sache. Dem Herrn gefällt eine Atmosphäre des Glaubens und der Liebe. Das ist mal hundertprozentig. Und wir sollen uns nicht mit den Dingen dieser Welt verbinden. Also Paulus schreibt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Also da sollen wir uns ein bisschen distanzieren von dem Zeug, von dem sündigen Zeug, von dem religiösen Zeug, weil es uns nicht gut tut. Den Elementen der Welt sind wir mit Christus gestorben, sagt Paulus Kolosser 2,20. Und brauchen wir uns nicht mehr den Satzungen der Welt unterwerfen. Ja, das passt einfach nicht mehr. Das ist für uns Christen, wenn, außer es will jemand die Herrlichkeit des Herrn nicht sehen. Wenn jemand sagt, na, die brauche ich nicht, mir ist das christliche Event lieber. Ich mag lieber so Festival-Atmosphäre, treffe ich viele christliche Leute, können wir uns ein bisschen unterhalten, können wir ein bisschen was machen, können wir ein bisschen schön tun. Wenn das jemand gern haben will, und bitte, Die Frage, verbringe ich Zeit in der Gemeinschaft mit Jesus? 5 Minuten, 10 Minuten? Und wie lange fahre ich zu irgendeinem Event und bleibe dort? Und ich will das nicht kritisieren. Mich freut es, wenn Christen was tun und sich treffen. Aber es muss was sein, was den Geist Gottes freisetzt und nicht irgendeinen Zeitgeist oder sonst irgendwas. Der Zeitgeist ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen den ewigen, herrlichen Geist Gottes haben, weil das ist die einzige Chance. Ja, und wenn es einmal eng wird im Leben und du brauchst ein Wunder, dann gibt dir das Disco-Licht nicht irgendwo die Hilfe. Es ist Jesus, der dir die Hilfe geben kann und seine Herrlichkeit. So, wir haben ein Zeitlicht dran, da höre ich jetzt auf und machen wir noch einen Lobpreis. Und der Herr ist würdig, gepriesen zu werden. Wir wollen aber nicht jetzt dem Herrn Lieder vortragen, sondern wir wollen im Lobpreis unseren Glauben ausdrücken und ihm damit die Ehre geben. Ja, das ist der Unterschied, ob ich jetzt für den Herrn ein Lied singe, Herr, ich singe dir jetzt ein Lied vor, oder ich bete dich an, ich preise dich mit ganzem Herzen aus dem Grund, weil ich ihn liebe, weil ich glaube, drück deinen Glauben damit aus.